philosophische Podcast.
Sinne füttern den Verstand. Mit Nicolai Woidko
und Erwin Wichmann. Wir besprechen Themen aus den Bereichen Essen, Trinken, Kochen, Genuss und Gastronomie. Heute bei uns im Studio Maria Kraus. Mit ihr wollen wir über Genuss, über Lebensmittel, über Internationales und auch über Projekte ihrer Agentur MK2 sprechen. Nick, stellst du sie kurz vor?
Ja, sehr gerne. Maria ist, wenn man so möchte, die Botschafterin für ausländische Lebensmittel. Maria haben wir es zu verdanken, dass wir wissen, was Cranberries sind. Maria hat dafür gesorgt, dass wir gutes Popcorn haben, nicht nur in Kinos, sondern insgesamt auf dem deutschen Markt. Sie hat noch ein paar andere Produkte eingeführt, aber darüber werden wir einfach im Laufe unseres Gesprächs einfach reden. Maria, vielen Dank, dass du nach Köln gekommen bist und dir die Zeit für uns genommen hast. Herzlich willkommen.
Hi, hallo Nick, hallo Ermin, ich freue mich auf das Gespräch mit euch.
Maria, du bist, vielleicht kommen wir ein bisschen über deine Person erstmal oder deinen Werdegang. Du bist in der Genussregion groß geworden in Baden. Du hast quasi über deine Eltern, hast du mir im Vorgespräch erzählt, bist du quasi mit Lebensmitteln in Kontakt gekommen. Vielleicht möchtest du ein bisschen was dazu sagen, zu deiner Affinität zu Lebensmitteln.
Ja, meine Großeltern hatten einen Kolonialwarenladen und meine Mutter, als meine Eltern geheiratet haben, haben sie dann das Ganze auf Vordermann gebracht, haben ein neues Haus gebaut mit einem Supermarkt, also Selbstbedienungsladen dann und Delikatessen angegliedert. Das heißt also, ich bin schon als kleines Mädchen mit meinem Vater auf den Großmarkt gegangen. Er hat mir gezeigt, wie man den besten Kopfsalat auswählt. Und da ist einfach die Liebe für Lebensmittel und auch für die Kunden, die zu uns ins Geschäft kamen und die Lebensmittel gekauft haben, das ist gewachsen.
Dann hast du schon früh quasi die Qualität von Lebensmitteln schätzen gelernt und kennengelernt. War das dann so ein bisschen dir in die Wiege gelegt? Solltest du dann auch mal den elterlichen Laden irgendwann übernehmen? War das mal ein Thema?
Nee, das war kein Thema, weil in den 80er Jahren oder Ende der 70er Jahre fing das an mit den Discountern. Und das haben natürlich kleinere Supermärkte, wie der meiner Eltern total gespürt. Na, es ging also auf einmal gab es ein Aldi und ein Lidl und dann sind die Leute nur noch zu uns gekommen und haben dann die Sachen gekauft, die sie dort vergessen haben. Und das war sehr traurig und ja, und dann hat meine Mutter gesagt, da ist nicht mehr genug, also mach was anderes, ja. Und man muss vielleicht noch ein bisschen, ich hatte eine sehr starke Bindung mit meiner Mutter, die wollte reisen. Und da sie aber Jahrgang 21 war, konnte sie nicht reisen, weil dann Krieg war und nach dem Krieg gab es kein Geld. Und sie hat aber, bevor sie meinen Vater, sie wollte immer nach Kalifornien und bevor sie meinen Vater geheiratet hat, hat sie gesagt, ich gehe 3 Monate nach Kalifornien. Damals noch abenteuerlich, es war Ende der 50er Jahre, über Grönland mit mehreren Landungen und dann war sie 3 Monate eben dort und kam zurück und hat mich mit 12 das erste Mal nach England geschickt. Also ich sollte auch Sprachen lernen, das tun, was ihr verwehrt geblieben ist. Und da hat sie mir ein tolles Erbe eigentlich gegeben, weil ich damals als 12-Jährige schon gemerkt habe, wie wichtig es ist, Sprachen zu sprechen und auch wieder, dass es andere Dinge zu essen gibt in anderen Ländern, ne? Wie in England dann diese Bohnen mit Würsten, die überhaupt nicht gut geschmeckt haben.
Zum Frühstück, ne?
Ja, dieser Kulturschock. Und dieser Tomatensoße, ja. Aber ich habe gemerkt, man muss eine Sprache gut lernen, damit man sich mit den Leuten im Ausland unterhalten kann.
Wie war das denn? Warst du mit 12 alleine oder
bist alleine? Ja. Das war hart.
In einem Internat dann?
Nein, ich habe 2 Wochen bei einer Familie gelebt, in Hastings. Und dann bin ich später nach Oxford mit 16 und dann bin ich immer abwechselnd nach Frankreich ein Sommer und immer Sprachschule und in dem Fall bei einer französischen Familie. Die französische Familie, an die ich mich noch erinnere, die war in Tours, also ich habe ein sehr reines, schönes Französisch gelernt. Da bin ich auch glücklich darüber. Und in Frankreich bin ich natürlich, was die Lebensmittel betrifft, ja.
Was eine Quelle, ne? Und dann auch an der Loire, was natürlich weintechnisch an der Quelle, ne?
Na gut, damals war ich 16, da durfte ich noch.
In Frankreich durftest du mit 16 noch keinen Wein trinken?
Ja, vielleicht ein Glas, aber. Okay.
Also dann hast du auch mit in die Wiege gelegt bekommen, so diese Liebe zu Kalifornien, also weil deine Mutter da war, also wolltest du bestimmt dann auch irgendwann mal nach Kalifornien, ja, oder?
Das hat noch ein bisschen, hole noch ein ganz klein bisschen aus, weil von meiner Großmutter mütterlicherseits, da sind zwei Geschwister 1920 vor dem Krieg nach Kalifornien ausgewandert. Das heißt, ich habe Verwandtschaft in Kalifornien, die meine Mutter dann auch besucht hat, und das war dann auch der Grund, warum ich nach meinem Abitur dann eben den Schwarzwald verlassen habe und für 4 Jahre nach Kalifornien gegangen bin zum Studieren. Und das war schon gut, da konnte ich die Sprachen schon. Das war ja auch ganz schwer, den Test zu machen, an einer kalifornischen Universität aufgenommen zu werden. Meine Eltern haben gesagt, du fährst da nicht ein Jahr hin und machst nichts und gehst nur an den Strand. Du musst da schon was studieren, und das war toll. Und dann nach einem Jahr habe ich gesagt, darf ich bitte meinen Abschluss machen? Ich möchte hier länger bleiben, und wenn ich nicht im letzten Jahr einen Rheinländer in Kalifornien kennengelernt habe, in den ich mich verliebt habe, der war dann der Grund, warum ich nach Deutschland zurückgekommen bin.
Du bist ja nach dem Studium wieder nach Deutschland gekommen.
Mhm. Und habe dann in Bonn auf Magister studiert.
Was hast du studiert?
Hispanistik und BWL. Mhm. Weil ich mich in Kalifornien habe ich dann Spanisch gelernt. Meine besten Freunde waren eigentlich alle aus Südamerika und Mexiko. Und ich habe das Buch gelesen von Gabriel Garcia Marquez, 100 Years of Solitude, 100 Años de Soledad. Und habe ich gesagt, ich möchte die Sprache lernen, damit ich dieses Buch in der Originalsprache lesen kann. Das war so der Grund, um Spanisch zu lernen.
Dann hat dir quasi die Literatur einen ganzen Sprachkontinent eröffnet, mhm, ne, mit dem Spanischen.
Ja, und dann nachher, 1997 habe ich angefangen, für die chilenischen Frischfruchtverband zu arbeiten und durfte dann 3-mal mit einer internationalen Journalistengruppe das Land bereisen. Und das sind einfach, das ist nochmal ein ganz anderes, das ist eine andere Landschaft, nochmal ein anderer Kulturkreis, als ich das aus Kalifornien dann kannte, aus den USA.
Das muss eine spannende Zeit gewesen sein, hat sich doch gerade auch Südamerika, besonders Chile, ja auch Europa hin geöffnet. Ja. Also man lernt hier chilenische Produkte kennen und Weine vor allen Dingen, ne? Also ich weiß irgendwann.
Ja, es ging aber in der Fall ums Obst, aber Wein wird ja auch aus Obst, aus Trauben gemacht. Und dann sind wir auch zu den bekannten Weingütern gefahren damit. Und die Kulinarik damals war noch sehr, ich sage es mal, rudimentär. Na, also ich weiß, wir waren mit einer Gruppe von Franzosen, die sind natürlich was anderes in Paris gewohnt, aber wir waren in Santiago de Chile und haben ganz tolles Seafood auch gegessen. Und das war schon spannend, das auch zu sehen. Und ich hatte im BWL, in meiner Magisterarbeit, war meine Abschlussarbeit, ging über Pinochet und das Chile nach Pinochet. Und dann eben auch in dieses Land zu reisen, das war dann toll, und zu sehen, was da eben auch passiert ist.
Was sich verändert hat in der Zeit.
Ja, was sich verändert hat, ja. Und wie zum Teil natürlich die Großgrundbesitzer wieder ihre ganzen
Besitztümer
wieder hatten, ja.
Ja. 97 hast du gesagt, lass uns mal einen Schritt zurückgehen. Du warst in Kalifornien in den 80er Jahren, richtig?
Mhm, ja.
Und da bist du ja auch zu Lebensmitteln gekommen, oder? Also da hattest du doch auch dann auch einen Kontakt schon zu amerikanischen Lebensmitteln, oder wie ist das gelaufen?
Nein, da hat es mich dann in die Gastronomie gezogen. Ich habe dann gejobbt als Hostess an einem mexikanischen Restaurant, und meine Freunde kamen natürlich auch, die haben alle gejobbt in der Gastronomie. Das war eigentlich so das, und ich habe Deutschunterricht gegeben, weil ich dann mir doch ein bisschen was dazu verdienen musste. Es war damals so, dass man 3 Deutschmark gebraucht hat, um 1 Dollar zu kriegen. Also, und man musste ja auch als Ausländer Out-of-State-Tuition zahlen. Also man darf dann nicht einfach nur so studieren. Und das war schon eine teure, teure Zeit. Mhm. Sodass mein Vater nach 4 Jahren gesagt hat, das war deine Mitgift, deine Aussteuer. wenn du mal heiratest, dann musst du das alles selber bezahlen. Deswegen bin ich heute noch nicht verheiratet. Vielleicht.
Fehlt dir die Mitgift, die besondere nochmal?
Ja, die Mitgift war wirklich diese Erfahrung. Und ich denke, dass das eben auch diese Auslandszeit hat mich geprägt, sodass es nachher, als ich in Berührung kam mit den ausländischen Agrarverbänden, für die ich jetzt zum Teil schon seit über 25 Jahren arbeite, für denselben Verband. Man kann die Amerikaner einfach besser verstehen, wenn man in dem Land gewohnt hat.
Das glaube ich, klar. Also es gibt diese Sprachschwierigkeit nicht, und es gibt dann auch viele kulturelle Angleichungen, dass man versteht, also wie denken die Leute, wie ist das so? Und ich glaube, es hat dir doch bestimmt auch geholfen, dann einfach zu sehen, dass Amerikaner manche Probleme anders angehen als Deutsche. Also Deutsche sind ja eher ein bisschen wie die Landkarte, so ein bisschen mehr so auf kommunaler Ebene unterwegs, und die Amerikaner können ja schon Sachen groß machen.
Ja. Aber was mich schockiert hat, als ich da angefangen habe zu studieren, ich hatte ein Abitur von einem baden-württembergischen Gymnasium, und ich bin da, saß dann in einer Literaturklasse, da ging es um die Aufklärung, und die amerikanischen Kommilitonen, die wussten nicht, also das Datum von der Französischen Revolution, die ja die Grundlage war, dass es überhaupt eine Aufklärung anschließend geben konnte. Also ich habe da schon gemerkt, dass ich eine sehr, sehr solide Ausbildung genossen habe. Ob das jetzt Geschichte war oder Erdkunde. Die haben mich dann auch gefragt, ob ich jetzt aus Ostdeutschland wäre.
Immerhin.
Ja, und dann habe ich gesagt, nein, wenn das so wäre, ne, wir reden jetzt hier von 82, dann wäre ich nicht hier. Es gab dann auch wirklich rührende Momente, dass ich Kommilitonen hatte, die gesagt haben, ich werde die erste Deutsche, die ihnen sympathisch ist, ne, weil ihre Großeltern nach Amerika fliehen mussten. Ihre Großeltern mussten nach Amerika fliehen. In der Zeit des Dritten Reichs. Mhm. Ne? Und das war da schon sehr, sehr extrem. Und auch dann zu merken in dem Unterricht, wieso die Russland die rote Gefahr war. Ne? Und wir reden jetzt hier von, das war vor 40 Jahren.
Mhm. Was hat das mit dir gemacht dann, wenn du mit deinen Freunden da gesprochen hast und dieses Feedback bekommst? Hast du dich dann aufgenommen gefühlt? Oder eher missverstanden?
Nein, das habe ich nicht. Nein, ich fand das gut, dass ich die Chance hatte, da vielleicht, dass sie mal jemand, eine sympathische Deutsche kennengelernt haben. Das fand ich positiv. Ich war nicht nur mit Amerikanern zusammen. Es war schon so, dass sich die Ausländer, die da waren an der Uni, sich dann auch so ein bisschen getroffen haben. Hm. Ich habe heute noch Kontakt zu einem ganz lieben Freund, der aus Venezuela kommt und jetzt mit seiner Frau immer noch in Kalifornien lebt. Meine beste Freundin ist Mexikanerin. Die war damals, kam sie über ihre Großeltern in eine kalifornische Familie, und die Eltern waren auch noch in Mexiko. Also das war, ich will jetzt nicht sagen Liebe auf den ersten Blick, Freundschaft auf den ersten Blick. Und ich bin heute die Patentante von ihren beiden Töchtern. Und wir sehen uns eben noch regelmäßig. Sie war auch schon also öfter bei mir hier in Deutschland. Und das ist schon schön, diese Freundschaften.
Und dann bist du nach Deutschland gekommen, weil du jemanden kennengelernt hast?
Ja, und dann bin ich ins Rheinland gezogen. Das war dann auch nochmal ein Kulturschock.
Mit welchem Plan bist du dann nach Deutschland gekommen?
Weiter zu studieren, weil das damals konntest du mit einem Bachelor, das war hier noch keine anerkannte Studienabschluss. Und ich wusste, dass ich studieren wollte, und dann habe ich mich in Bonn eingeschrieben. Und wie auch schon in USA musste ich ja jobben. Ich wollte auch was machen, weil das Studium jetzt mich nicht ganz ausgelastet hat. Und dann hat mich ein Bekannter gefragt, der hatte eine PR-Agentur, also PR und Kommunikation, ob ich aushelfen könnte, ob ich einfach zu ihm kommen könnte. Er bräuchte jemanden zum Telefonieren. Damals hat man noch telefoniert, die Journalisten angerufen. Und so bin ich zur Pressearbeit gekommen. Und dann habe ich gemerkt, wie viel Spaß mir das macht. Und dass es so eine natürliche Fortsetzung ist von dem, was ich früher gemacht habe. also als Jugendliche im elterlichen Geschäft, dass ich also jetzt Informationen an den Mann bringe. Früher habe ich die Lebensmittel an den Mann gebracht, indem ich auch gefragt habe, darf es noch 20 Gramm mehr sein, ne, wenn ich irgendwie Käse oder Wurst aufgeschnitten habe. Und ja, jetzt hatte ich Informationen. Mein erster Kunde, den ich damals betreuen durfte, war der Informationskreis Mietkleidung im Beruf. Da ging es um eben auch für Gastronomie und andere Betriebe, dass die Leute sich eben die Kleidung, dass es dann ein gewisses CI gibt und dass die halt eben jede Woche gewaschen, gereinigt werden, beziehungsweise je nachdem, wo es war, wenn die halt eben schmutzig sind. Und das war spannend und ich habe gemerkt, dass ich da drin gut bin. Und dann habe ich meine ganzen 3 Jahre, die das Magister gedauert hat, habe ich in der Agentur gejobbt. Ich habe dann nur mal Pause gemacht in der Zeit, als ich meine Magisterarbeit schrieb und die war dann auch noch das ging dann über den Untergang des amerikanischen Traums in der kalifornischen Literatur der 20er Jahre. Dann habe ich eben gemerkt, wie viel Spaß mir PR macht. Dann habe ich mich so als Quereinsteiger, habe ich so Intensivkurse gemacht für die PR, die Grundlagen und dann habe ich mir dann war ich erst als Freie tätig, weil ich das irgendwie spannend fand. Und ich muss noch dazu sagen, in dieser Zeit, weil wir jetzt auch wieder zur Kulinarik kommen, ich hatte immer den Traum, in einem Sternerestaurant zu arbeiten. Und davon gibt es ja in Baden sehr viele. Und mit ein paar waren wir, die kannten wir auch sehr gut. Und dann bin ich einen Monat in einem Sommerloch, bin ich in diese Sterneküche. Und das war der härteste Job meines Lebens.
Wo warst du dann?
Da war ich im Landgasthof zur Mange in den Klettgau-Griesen. Das ist also 10 Kilometer entfernt von meinem Heimatort. Da habe ich bei meinen Eltern gewohnt und wir hatten Mittagsdienst, also wir hatten Mittagsservice und Abendservice und keine Klima. Es war heiß, ein heißer Sommer. Es war über 40 Grad in der Küche. Das war eine tolle Erfahrung. Und ich hatte gedacht, mein Gott, jetzt lerne ich das alles. Ich bin irgendwie gleich ein Entremetier und mache dann die Soßen und erfahre die großen Geheimnisse von den Soßen. Aber ich habe halt die
Zwiebeln geschnitten.
Ja, nein, Wachtel ent.
Immerhin.
Wachteln, ich sag, entfedert.
Entfedert, okay.
Ja, dann Morcheln, 20, 30 Mal gewaschen, bis auch kein Sand mehr drin war. Und ich werde nie vergessen, ich musste die Pommes Parisienne. Die müssen also so eine wie eine Melonenkugel aussehen. Und dann habe ich die irgendwie ausgestochen, aber die waren nicht perfekt. Und ich hatte einen 10-Liter-Eimer, es war für eine Hochzeit. Und ich habe gedacht, ich bin bald fertig. Und dann guckt der Küchenchef in meinen Eimer und sagt, Maria, davon machen wir jetzt Brei, Kartoffelstock, wie es im Badischen heißt. Und dann durfte ich nochmal anfangen. Also es wirklich von der Pike auf gelernt, was ich da lernen konnte in den 4 Wochen. Aber es war eine tolle Erfahrung. Und das ist, glaube ich, das hilft mir auch oder hat mir geholfen, wenn ich mit der Gastronomie tätig bin, auch wenn ich essen gehe, einfach zu schätzen, was da auf dem Teller liegt, ne? Oder die Herausforderungen, die die Gastronomie hat.
Kam denn aus dieser Zeit heraus auch schon so dein Kontakt mit guten Köchen? Weil als wir uns kennengelernt haben, das kann ich ja sagen, ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, das lief ja eigentlich auch über Köche und dein Verhältnis zu Köchen. Also die mochten dich ja alle. Also alle Köche, die ich kennengelernt habe, die dich kennen, die lieben dich ja.
Ach, das ist aber, jetzt werde ich ja rot. Es ist so, dass ich ein ganz, ganz tolles Projekt an die Hand gekriegt habe, 1999. Und zwar habe ich da die PR gemacht für Neu Pra, was ja eigentlich der Vermut ist aus Frankreich, der eben für die Küche, nicht nur fürs Glas, für die Drinks, sondern eben auch für die Küche geeignet ist. Und da hatte ich die Nolly Pratt Trophy ins Leben gerufen und so habe ich dann eben auch den Heiko Antoniewicz, der sich ja durch unsere Karrieren auch zieht, Heiko kennengelernt, weil er dann 2000 die erste Nolly Pratt Trophy gewonnen hat, die wir ausgetragen haben, also bei, und das war dann bei Hans-Stefan Steinheuer, nachdem wir beim ersten Mal die Rezepte, die Equipe von Hans-Stefan Steinheuer, der Jurychef war, die Rezepte nachgekocht hat, haben wir eben einfach gemerkt, das ging nicht, weil die zum Teil 8 Stunden brauchten, um die Rezepturen nachzumachen. Und haben wir gesagt, also wir machen das jetzt so. Man lernt ja, learning by doing. Im nächsten Jahr haben wir dann die 10 Kandidaten eingeladen. Und dann haben die ihre 4 Stunden gehabt vor Ort, um die Gerichte zu kochen. Es war immer ein 3-Gang-Menü und jeder Gang war mit Noibra. Und das hat im Jahr 2000 Heiko Antoniewicz gewonnen. Und dann kamen so viele, also so sagen wir, die ambitionierten Jungköche, der Köche wie jetzt Dieter Müller, Nils Henkel, die wollten dann eben alle mitmachen und wollten das auch einmal gewinnen. Und es gab wirklich welche, wenn sie dann nur den 2. oder 4. Platz gemacht haben, haben sie es ja drauf wieder gemacht und haben gesagt, wir machen jetzt so lange, bis wir das gewinnen. Und die Reise ging dann immer nach Marseillon, wo der neue Prat eben hergestellt wird. Und das war eben auch immer spannend. Und dann durch diese Arbeit habe ich viel Einblick auch in die Gastronomie bekommen.
Und Kontakte gepflegt die ganze Zeit. Ja. Ne? Also es hat sich ja ausgebaut, dein Netzwerk. Ne?
Ja. Und es ist auch wichtig, wenn man neue Produkte einführt, dass man, wenn die Produkte noch nicht da sind, die Leute müssen es ja essen. Und sie kaufen es ja nur, wenn sie es schon mal probiert haben.
Ist das dann für dich auch dieser Kontakt mit den Köchen, der Austausch mit den Köchen, ist das quasi so eine Art Pressearbeit hinter den Kulissen?
Sowohl als auch. Also ich erinnere mich an eine Episode, als ich einen neuen Kunden hatte. Das war so 1997, da ging es um wilden Reis aus Minnesota und Kalifornien. Und der Kunde wollte unbedingt, zu dem Zeitpunkt war die kalifornische Küche mal ein bisschen, also advanced, die war ein bisschen fortgeschrittener und die haben alle schon so aufgebaut, so nach oben. Und dann hat er gesagt, ja, lass uns doch den Wildreis den Köchen vorstellen, indem wir einen kalifornischen Koch nach Deutschland holen. Und dann so bin ich in Kontakt gekommen mit Hans Röckenwagner, der da ein Sternerestaurant in Santa Monica hatte. Und aber interessanterweise auch aus Baden kam. Und zwar aus Schlingen, einem kleinen Ort bei Lörrach, eine Stunde weg von meinem Heimatort. Ne? Es gibt immer wieder so Kreise, die sich schließen. Und dann bin ich mit ihm durch Deutschland getourt und hab dann halt in Berlin, in Hamburg und in München haben wir für die Köche Workshops gemacht.
Was glaubst du, inwiefern diese 4 Wochen Arbeiten in der Küche, in der Restaurantküche, dazu beigetragen haben, dass das so funktioniert hat?
Weil du einfach weißt, was es alles bedeutet, vorzubereiten und
weil du mit den Köchen reden konntest.
Genau, der Austausch.
Mhm. Und war das von Anfang an dein Gedanke, die Köche einzubeziehen in diese Verkaufstätigkeit?
Das war, in dem Fall war das eine Vorgabe für das Kunden.
Okay, also hat sich das mehr oder weniger ergeben, das gemerkt, das funktioniert und hast es dann weiter ausgebaut.
Aber es gibt da noch eine Geschichte davor, weil wie bin ich überhaupt an den Wildreis rangekommen aus Kalifornien, ja? Ich habe dann ich gehe jetzt nochmal einen Schritt zurück, nachdem ich eben auch diesen Sommer in der Küche hatte, habe ich gedacht, so, jetzt muss ich mir mal einen richtigen Job suchen in der Agentur. Und dann bin ich in eine größere Agentur gegangen, die Größe damals, die es in Bonn gab, die Werbegruppe Dünewski in Oberkassel. Und da habe ich angefangen und dann hat ein Kollege, ein Kleine, 1991 habe ich da angefangen, und dann hat ein Kollege so eine kleine Ausschreibung gefunden im Generalanzeiger. Und da ist war eine Ausschreibung für die Anuga 1991. Die Anuga, ne, die ja immer die größte Foodmesse, die alle 2 Jahre in Köln stattfindet. Und wir haben durch Zufall, weil ich 0 Erfahrung hatte in diesem Bereich Food, haben wir diese Ausschreibung gewonnen. Und so habe ich eben dann auch auf dieser Anuga-Messe die ganzen Food-Journalisten kennengelernt, ne? Das, was ja auch nochmal eine Gruppe ist, weil die natürlich alle immer gerne zu den Amerikanern gekommen sind, weil die in der Regel spannende Produktinnovationen hatten. Ja, die Firmen, die da waren. Und 1991 gab es noch die Länderpavillons, das heißt, die 440 Firmen, die ich übergreifend PR-technisch betreut habe, waren alle in einer Halle. Das war die Halle 7. Und das war halt eben spannend. Da war dann der Wein und der Fisch und eben viele spannende Produkte, die, ja, die ich dann auch damals zum ersten Mal gesehen habe, wie Marshmallow Fluffs und Sprühkäse aus der Dose, ja.
Stehst du ja, wenn, ich habe ja eingangs gesagt, also du hast ein paar Sachen auf dem deutschen Markt quasi bekannt gemacht, gerade aus den USA. Wenn ich mir das angucke, die einzelnen Produkte, wir können ja nochmal darauf zu sprechen kommen, welche das sind, dann gibt's da, glaube ich, eine Klammer. Die sind sehr naturwüchsig. Also die sind eben nicht so wie du gerade sagtest, Sprühkäse, was schon irgendwie zubereitet ist, sondern eher quasi sehr natürlich. Also die Cranberries, die dann einfach hier auf den Markt kamen durch deine Arbeit. Oder auch kalifornische Walnüsse. Hast du dir die ausgesucht? Also hast du gerade bewusst auch so einen Bezug gehabt oder gesucht zu natürlichen Lebensmitteln, die noch nicht verarbeitet sind?
Nein, das habe ich nicht. Also ich, wie gesagt, der erste Job war eben für die amerikanische Botschaft die Betreuung der Anuga. Und dann haben sich Kontakte entwickelt. Ich weiß noch, mein erstes Produkt war frischer Ingwer aus Hawaii. Und das war, ich habe das bekommen, weil keine große Agentur Interesse hatte, so ein kleines Projekt zu nehmen. Aber ich wollte mehr machen, weil ich gemerkt habe, wie viel Spaß mir das mit den amerikanischen Lebensmitteln macht, weil irgendwo ist da so ein Kreis hat sich geschlossen, ne? Also erstmal Lebensmittel, die mich seit meiner Kindheit begleiten und dann dann der Bezug zu einem Land, was ich natürlich in den 4 Jahren auch lieben gelernt habe, als ich da gelebt habe. Und dann war es eben der Ingwer. Und danach waren es die Florida Grapefruit, die Pink Grapefruit. Und irgendwann kam ich dann zum ersten Cooperator. Also man muss dazu sagen, dass diese Agrarprodukte, die werden in USA staatlich gefördert. Das ist meistens so, dass das Landwirtschaftsministerium die Hälfte finanziert und dann von der Industrie oder den Farmern, die das Produkt erzeugen, wird die andere Hälfte dazu gegeben. Das ist so Win-Win-Situation für beide Seiten. Und Amerika ist einer der größten Agrarexporteure der Welt. Also das vergisst man oft. Und deswegen war eben dann der erste Verband, und das sind dann Verbände, in denen dann alle Farmer und Exporteure zusammen sind. Und der Popcorn-Verband oder dann das Popcorn-Institute, das war mein erster Cooperator. Man nennt die eben Cooperator, weil das das Englische für Verband ist. Und das ist halt so eine Nische. Und wenn du da einmal drin bist und einen guten Job machst, dann wirst du quasi weitergereicht. Und dann gab es eben einen neuen Verband, das Cranberry Marketing Committee. Die haben Unterstützung gebraucht 1999, als sie das erste Mal auf der Anuga waren, und haben eben diese tolle kleine Beere mitgebracht, ja. Die dann die Leute reingebissen haben, aber die ist ja so sauer, du kannst die ja gar nicht frisch, ne, da zieht sie ja alles zusammen. Und dann haben sie gesagt, hatten sie eine Überproduktion, ja, was ja oft mal passiert. Und dann haben sie sich Exportmärkte gesucht und haben angefangen, ihre Cranberries zu exportieren. Es gab dann 2000 oder 99 gab es schon mal ein Müsli, wo so ein paar Cranberry-Stückchen drin waren, oder auch ein Müsli-Riegel, und dann gab es die Cranberries eben frisch. Aber das ist ja nur in der Zeit, das ist Oktober, November, Dezember, wo es die dann frisch gibt, ne? Und in Amerika hat also eine große Tradition, ne? Mit Thanksgiving und mit Weihnachten. Und das Tolle ist, wenn du so ein Produkt in einen anderen Kulturkreis bringst, dann gehst du da viel unbelasteter dran. Ne? Du machst dann Dinge mit Cranberries, du streust die mal in Salat oder machst eine Suppe. Also einfach, man geht unbelasteter dran. Du hast nicht diese großen Traditionen. Und es hat damals, hatte man noch ein bisschen mehr Zeit. Also wir durften 2 Jahre lang PR machen für ein Produkt, die getrockneten Cranberries, die es eigentlich gar nicht, die es noch gar nicht im Markt gab. Also die, du konntest die nicht kaufen, weil die getrockneten Cranberries, die es gab, die gingen nur in die verarbeitende Industrie.
Das heißt, ihr habt damals eine ganze Zeit lang wirklich Nachfrage geschürt, richtig?
Ja, ja. Und wir haben eben auch festgestellt, dass die Cranberry, heute sagt man das einfach so und es ist ein deutsches Wort geworden, aber es war damals kein deutsches Wort. Und 2000 gab es auch noch Dictionaries und die Dictionaries haben die Cranberry mit Preiselbeere übersetzt, was natürlich nicht stimmt, weil es eine andere Beere ist.
Und weil es ein furchtbarer Geschmacksunterschied ist, wenn man denkt, man beißt in Preiselbeeren und hat was Süßes und dann hat man eine Cranberry.
Und die Cranberry ist also die großläuchige Moosbeere und ist auch was ganz, es ist so besonders, weil sie eben, wenn du sie durchschneidest, wenn du jetzt mal eine frische Cranberry zu Hause hast und sie durchschneidest, dann siehst du eben diese 4 Luftkammern und deswegen gibt es auch diese Bilder von diesen tollen roten Seen zur Erntezeit, weil eben durch die Luftkammern die Beeren schwimmen können und dann kann man sie ab quasi genau, absaugen.
Nachdem die Felder überflutet worden sind, kann man sie schön die oben und dann kann man sie quasi absaugen.
Und es muss erst kalt werden, weil die Cranberries sind eigentlich weißlich und erst bei dem ersten Frost geht ein Stoff aus der Pflanze in die Beeren und dann kriegen sie diese tolle rote Farbe. Mhm.
Hast du denn dann damals auch, als du diesen Vorlauf hattest, bevor die Cranberries quasi frisch auf den Markt kamen, hattest du da schon die Gelegenheit, auch mit Köchen dich inspirieren zu lassen, also zusammenzuarbeiten mit Köchen? Was kann man aus Cranberries machen? Wie kann man die einsetzen und wie kann man die quasi kulinarisch verwerten, jenseits von festgetretenen Thanksgiving-Ritualen in den USA?
Ja, wir sind immer mit Köchen in Kontakt, um auch dann die, um die eben einfach kreativ werden zu lassen.
Mhm. Weißt du noch, was für dich ein besonderes Rezept war für die Cranberries?
Wir haben sogar eine Cranberry-Pizza gemacht. Ich weiß auch noch, ich muss nochmal auf das Popcorn aus Amerika zurückkommen. Da habe ich eine Popcorn-Diät entwickelt, ne? Also weil das Popcorn an sich ja, wenn du keinen Zucker dran machst und es mit Luft, Air-Popping machst, dann hat das ja ganz wenig Kalorien. Mhm. Oder wir haben halt ein Schweizer Käsefondue gemacht, wo wir dann anstelle der Brotstückchen die Popcorn auf die Gabel und das war schon sehr radikal.
Der Emin hat mir mal geholfen, habe ich für einen Kunden solchen Grill-Event veranstalten und wir haben halt bei der Vorbereitung haben halt überlegt, was wir machen und habe ich insgeheim dann eine Maria Kraus Butter gemacht. Die habe ich für mich nur so genannt, die habe ich keinem habe ich einen Namen gesagt und zwar habe ich die Butter aufgeschlagen, also schaumig geschlagen und dann kamen da halt Cranberries rein und Maple Syrup, genau.
Maple Syrup.
Beides. Und das habe ich quasi, also das mit den Cranberries wusste ich erst, nachdem wir uns kennenlernten, dass du damit was zu tun hattest. Mhm. Aber Maple Syrup haben wir uns eigentlich erst richtig gut kennengelernt. Das war auf unserer Reise nach Montreal, nach Kanada 2019. Eine der schönsten Reisen, die ich gemacht habe, so im beruflichen. Also
auch die schönste Reise, die ich gemacht habe. Und glaub mir, ich habe schon sehr viele Reisen gemacht. Aber die war einfach Magic. Die hieß ja auch Magic Maple Tour und das war es vom ersten Tag an.
Und wir nannten Maria vom zweiten Tag an Miss Maple. Das kam so vom Herzen von allen Beteiligten. Ja.
Als Nick mir davon erzählt hat, von dieser Tour, kam bei mir eine Erinnerung raus, wie meine Verwandte, die in Seattle leben, uns in den 70er Jahren Instant Maple Syrup mitgebracht haben, weil im Koffer nicht genug Platz war für die großen Flaschen. Ja. Das heißt, ich bin mit Maple Syrup aufgewachsen, tatsächlich hier in Deutschland. Und als Kind war mir das komplett egal, ob das Instant Maple Syrup war, Hauptsache es kam auf die French Toast drauf.
Ja.
Und schmeckte so ein bisschen wie.
Und wie darf ich mir Instant Maple Syrup vorstellen?
Wie ein Konzentrat, was in Zuckerwasser eingerührt wird.
Ah, okay.
Das waren so kleine Fläche, ne?
Und,
okay. 50 Milliliter.
Wie in den USA dieses Vanillekonzentrat gibt, ja?
Wie ein flüssiges Vanillekonzentrat, aber eben Maple Syrup Konzentrat. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was bei uns in der Familie los war, wenn die ganze Küche nach heißem Maple-Sirup duftete.
Ja, es ist also, jetzt lerne ich was dazu, Irmin, finde ich ja spannend. Ja, meine Verwandten haben mir auch immer von diesen Food-Packages erzählt, ne? Die dann aus Amerika kamen. Und ich habe es dann nachher in den ersten Jahren, wo ich rüberging, da lebte die jüngste Schwester noch von meiner Großmutter und die hat so die Kalbsleberwurst hat sie vermisst und den Schwarzwälder Schinken. Und ich weiß, da habe ich schon das eine oder andere mal rüber geschmuggelt, um die
Tante, zu befriedigen.
Ja. Meine Grandma zu befriedigen, ja.
Gummy Bears? Brötchen?
Gummy Bears, ja. Also Anfang der 80er Jahre gab es ja in Amerika kein gutes Brot. Also kulinarisch gesehen war USA für mich ein Schock. Und man muss noch dazu sagen, dass natürlich gerade Kalifornien da noch eigentlich fortschrittlicher ist, als wenn ich jetzt nach Wisconsin oder in andere Staaten gehe. Obwohl in Wisconsin haben sie wieder ganz machen sie eigentlich den besten Käse Amerikas. Aber wenn du in den Südstaaten unterwegs bist, ist es schon sehr viel frittiert. Also es ist dann so, dass du nichts mehr frittiertes essen magst nach einer Woche. Seit 8 Jahren betreuen wir in verschiedenen europäischen Staaten Alaska Seafood und das ist auch nochmal ein ganz, ganz tolles, also ein ganz toller Staat der USA, der so anders ist als die anderen Staaten, die ich kennenlernen durfte.
Mit hervorragendem Fisch, ne? Also wirklich erstklassiger Fisch, ja. Der einfach lohnt, auch quasi so weit transportiert zu werden. Also
der Wildlachs, es wird ja alles gleich eingefroren und kommt dann eben gefroren bei uns an und hat dann eben einfach auch eine super Qualität. Da ist aber wiederum, braucht es sehr viel Überzeugungskraft in der Top-Gastronomie, weil die möchten natürlich am liebsten immer mit frischen Produkten arbeiten und nicht mit TK-Ware. Und das ist
wie überzeugt man denn dann? Was gibt es da für gute Argumente?
Das ist eine Herausforderung. Also du musst dann schon, gibt natürlich auch bei den Produkten, es gibt, sagen wir mal, bessere Exporteure oder eben Lieferanten und nicht so. Und halt welche, die eher jetzt in dem Bereich vielleicht Gemeinschaftsverpflegung, Gastronomie, also nicht eben Gastronomie oder Catering passen würden. Und da muss man einfach das richtige Produkt für den richtigen Kanal finden.
Mhm. Nochmal zurück auf Maple. Ich glaube, du hast da ja so ein bisschen, sagen wir mal, Kochbuch oder Rezeptgeschichte geschrieben. Also wenn ich mir angucke, wie in Deutschland Ahornsirup bis 2019 bekannt war, dann war das eigentlich so ein klassisches Süßungsmittel, vornehmlich für Pfannkuchen. Wenn ich mir jetzt heute Rezepte angucke, egal wo, finde ich in ganz vielen Rezepten Ahornsirup. Und zwar egal wozu, also nicht nur im Dessertbereich, sondern halt für Vorspeisen, für Salate, sogar für Fischzubereitung. Und das ist, glaube ich, alles erst entstanden nach 2019. Also in der Zusammenarbeit von dieser Pressereise, dann aber auch in der Arbeit, die du geleistet hast. Das ist ja unglaublich, wie sich das Image verändert hat von Ahornsirup. Wie siehst du das?
Ja, es hat sich verändert. Und die Kanadier sind auch damals mit der Mission nach Deutschland gekommen. Sie wollten, dass eben mehr als nur jetzt dieser Sirup für, also diese Geschmacksrichtung für die Pancakes verkauft wird. Es gibt nämlich 4 verschiedene Ahornsirups und über diese Aufklärungsarbeit, das ist auch eben Teil unserer Aufgabe. Und das ist auch dass es dieses neue Bezeichnungssystem, was die Kanadier haben, dass das bei uns eben einfach auch eingeführt wird, dass dann der Konsument im Supermarkt auch das kaufen kann, was wir gekocht haben, was wir verwendet haben.
Also zum ersten Mal merkt, dass es unterschiedliche Geschmacksnuancen gibt im Ahornsirup, also die auch groß sind von je nachdem, was man nimmt.
Und dass es halt eben auch noch andere Produkte gibt, also nicht nur den Sirup. Klar, der Sirup ist das Hauptprodukt und Quebec ist ja auch der Verband der Quebec Ahornproduzenten. Das ist die machen die die erzeugen 85% der Weltproduktion. Und das ist auch spannend, ne, da in den Wäldern zu sein. Das haben wir auch gemeinsam gemacht. Und eben herauszufinden, dass eben der Saft, der aus diesen Bäumen kommt, dass aus 40 Liter Saft dann nachher 1 Liter Ahornsirup wird. Und dass je nachdem, wann der Ahornsirup, wann der Saft läuft, dann eben auch die Farbe, also die Geschmacksrichtung entsteht. Ne? Am Anfang ist es der Golden, der sehr, sehr leicht ist und dann
wird halt immer ein bisschen dunkler in verschiedenen Schattierungen. Ja. Genau, man muss wirklich nochmal dazu sagen, glaube ich, dass es halt wirklich ein 100%iges Naturprodukt ist. Also es ist halt
und es passt halt auch zum Zeitgeist, es ist vegan. Das muss man auch. Also manchmal hat man einfach irgendwie auch, man braucht auch eine kleine Portion Glück, dass es eben passt. Wie damals bei den Cranberries. Ich komme jetzt nochmal auf die Cranberries zurück, weil es gab eben nur ein paar Produkte und dann sind die bekannt geworden. Und ich habe also fast 20 Jahre für diese Industrie gearbeitet, als sie 2018 dann zu mir gesagt haben, wir nehmen unsere Fördergelder und gehen erobern jetzt den chinesischen und den indischen Markt, weil die Cranberry ist eingeführt in Europa. Quasi, es gibt nichts mehr zu tun. Ist dann schön, wenn man einen Job so gut gemacht hat, dass der Kunde sagt, man muss nichts mehr machen. Und da gab es dann über 50 Produkte alleine in den Supermärkten, die Cranberry, die getrockneten Cranberries. Und ich komme jetzt auch nochmal zurück, weil die Beerenstückchen, die wir 2000 schon im deutschen Markt gehabt haben, die waren eigentlich quasi so das Produkt, was übrig blieb vom Cranberry-Saft. Und es war eben der Marktführer der Cranberry-Industrie, der mit seinem Saft die ganze Welt beglücken wollten. Aber die Deutschen wollten die Beeren. Und irgendwann waren es dann auch der LEH, der gesagt hat, wir wollen eigentlich ganze Beeren, wir wollen nicht die Stückchen. Und damit hat sich wirklich diese Cranberry-Industrie verändert, dass die ganzen Beeren getrocknet worden sind. Und wenn ihr jetzt heute in die gängigen Discounter und Supermärkte geht, dann sind das genau diese Produkte, die da sind.
Mhm. Was ist der LEH?
Ach, entschuldige bitte. Wir haben so viele Abkürzungen, die wir benutzen. Das ist der Lebensmitteleinzelhandel.
Jetzt ist ja zum einen, ist ja der Lebensmitteleinzelhandel, ist ja ein Aspekt. Der andere Aspekt sind natürlich auch Köche, also auch gute Köche, Gastronomie, wo dann auch sich manchmal Köche halt auch an sehr guten oder ausgezeichneten Köchen orientieren. Was verwenden die? Geht das ja quasi so von oben nach unten manchmal so ein Top-Down-Prinzip. Und das dritte ist aber doch eigentlich auch, und das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor, um halt Lebensmittel kennenzulernen, ist ja nicht nur das Probieren, sondern auch das drüber reden, also erstmal das Bekanntmachen, das Aufklären. Wie funktioniert das denn, dieser Weg?
Indem man zu Podcasts geht und sein Influencer-Dasein auslebt.
Nein, durch konsequente Pressearbeit. Und ich denke, das ist auch das, wenn ich jetzt nochmal auf die kalifornische Walnussindustrie zurückkomme, ne? Also und was sich da bewegt hat und wie groß das Business dann irgendwie geworden ist. Die Amerikaner, man kann vieles über sie sagen, aber sie machen ein paar Sachen ganz, ganz toll. Und zwar dieses konsequente Marketing, ja. Also, dass du eine Nuss, ja, die 97, die nur in der Festtagszeit konsumiert wurde, eben dieses Nussknacken und man hat dann die Walnuss gegessen. Das war dann sowas wie eben Plätzchen, ja, eine fette Nuss und die Walnuss ist ja auch die Nuss, die den meisten Anteil von Omega-3-Fettsäuren hat. Und durch Gesundheitsstudien, die wiederum auch gefördert worden sind, hat die Nuss einfach, weiß man heute, wie gesund es ist, eine Handvoll Walnuss täglich zu essen. Ja, und damit sind eben ganze Industrien sind geändert worden. Und es gibt natürlich andere Anbaustaaten als die kalifornische Walnussindustrie. Aber die anderen haben dann immer, wenn so ein Produkt bekannter wird und populärer wird, ne, und die Nachfrage steigt und die Preise steigen, dann haben die anderen natürlich immer gewisse Vorteile gehabt, ne, die Konkurrenz, ob das jetzt die Chilenen sind oder die Osteuropäer. Aber das muss man den Amerikanern lassen, dass sie diejenigen sind, die immer die Gelder, und es sind inzwischen Millionen in die Forschung, in die Gesundheitsforschung und in das Marketing geflossen.
Ich würde gerne noch mal einen anderen Punkt anschneiden. Und zwar, wie sich deine Arbeit im Laufe der Jahre so geändert hat. Oder wie, vielleicht spezifischer, wie sich die Kommunikation geändert hat von den Tagen, wo du angefangen hast, also frühe Cranberry-Tage zum Beispiel, zu heute, wie das anders funktioniert.
Vor Pandemie und nach Pandemie. Ich meine, die Pandemie hat natürlich unser ganzes Business verändert mit den Zoom-Konferenzen. Und wir sind viel gereist. Wenn ich jetzt nochmal an die Early Cranberry Days denke, da mussten die Farmer müssen ja, in einigen Industrien müssen die Abgaben machen. Für jedes Pfund Cranberries oder Walnüsse, die verkauft werden, müssen sie eine Abgabe an den Verband machen, weil die Verbände müssen sich ja irgendwie finanzieren, ja. Und für die Cranberry-Industrie war das mit dem Marketing was ganz Neues. Und sie hatten sich drei Märkte ausgesucht. Es fing an mit Deutschland, wurde aber dann nachher Europa. Und dann gab es in Japan ein Programm und in Mexiko. Das waren die drei Märkte. Und dann hat man uns 2000, meine Kollegen aus Japan und Mexiko, eingeladen. Und wir sind wirklich quasi, wir haben manchmal zweimal am Tag präsentiert bei den Growers, bei den Anbauern, und haben denen vorgestellt, was unsere Pläne sind, was wir machen wollen. Weil wir müssen ja nicht nur die Leute hier überzeugen von unserer Arbeit, sondern wir müssen die Leute auch im Land überzeugen, ja, was wir da vorhaben. Und die möchten natürlich auch wissen, und die Amerikaner sind da auch knallhart. Wenn sie einen Dollar investieren, dann haben sie am liebsten, ne, dieses Return on Investment. Was kriegen wir dafür, dass wir eben das Marketing machen? Und da sind wir also viel gereist. Ich war nach dieser einen Woche, die ging wirklich von Massachusetts über Wisconsin nach Oregon. Man darf nicht, also in Oregon wird eben auch, Michigan werden auch Cranberries angebaut. Also da waren wir durch verschiedene Zeitzonen, und immer wieder haben wir die gleiche Präsentation gemacht, so dass wir dann so am vorletzten Tag habe ich zu meinem Kollegen gesagt aus Mexiko, habe ich gesagt, sag mal, willst du nicht meine Präsentation machen? Ich mach deine. Weil, nein, das waren andere Zeiten noch. Heute macht man natürlich viel auch, vielleicht, dass man dann für die eher ein Newsletter macht, wir schreiben auch sehr viele Berichte. Also unsere Arbeit ist super spannend, aber es ist auch sehr Report.
Also bürokratischer geworden?
Bürokratischer. Nein, das war es schon immer. Das war schon immer, weil du musst natürlich, wenn du Fördergelder hast, musst du nachweisen. Und es ist auch so, also dass ich habe jetzt die Kunden nicht einfach, weil ich sie einmal hatte. Also alle drei Jahre gehen wir in die Bütt und wir haben einen Pitch. Also wir müssen alle drei Jahre müssen wir den Ball nochmal in eine andere Richtung rollen, um zu zeigen, dass wir das beste Team sind, das Produkt zu fördern, zu promoten.
Und da ist der
Druck ist stärker geworden. Also okay. Ganz klar.
Wie würdest du das beschreiben? Was hat diese Arbeit? Wie hat sich deine Persönlichkeit entwickelt in der Zeit?
Du bist ja auch, also als ich angefangen habe, für die Produkte zu arbeiten, 91, da war ich in dieser einen ganz großen Agentur 5 Jahre. Dann war ich 5 Jahre in einer kleineren Agentur. Und da hatte ich aber schon quasi meine Projekte, und die Kunden, die ich am Anfang hatte, die sind mir zum Teil dann auch gefolgt. Also es gab dann neue Ausschreibungen und ich habe die Ausschreibung gewonnen. Und dann habe ich mich entschlossen, habe ich mir gesagt, so, jetzt will ich es wissen, ich mache mich selbstständig. Und das war im Frühling 2000. Und die Agentur, meine Agentur in Bonn, die MK2 GmbH, die ist jetzt 23 Jahre alt geworden, ist also erwachsen. Und du hast natürlich als Unternehmer nochmal andere Herausforderungen, die man halt auch, ob das jetzt Personal ist, und man muss ja gucken, dass der Laden läuft.
Wenn du jetzt sagst, deine Agentur ist jetzt erwachsen geworden, das hat ja auch sowas, sagen wir mal, so ein sehr schönes biologisches Bild letztendlich, ne? Lässt du sie jetzt ein bisschen in die Welt gehen oder wie ist so die Idee, wenn die erwachsen wird? Also du musst dich ja nicht mehr so kümmern und sie nicht mehr so pflegen.
Nein, ich hab ein super Team. Also ich muss wirklich sagen, dass ich seit einigen Jahren ein tolles Team habe, auf das ich mich einfach verlassen kann. Und ich kann mal ein bisschen weniger arbeiten. Um mich auch für einen Podcast vorzubereiten und mal heute nicht ins Büro zu gehen.
Wenn du dir nochmal vor Augen holst, wie das Team damals in der Küche gearbeitet hat, während deines Praktikums, und dir jetzt dein Team in der Agentur daneben stellst, was würdest du sagen, sind die Merkmale, die sich stark unterscheiden?
Also in einer Küche musst du liefern. Du musst, also, ne, wenn es jetzt um das, also der Zusammenhalt ist da, der eine ist vom anderen abhängig, aber du hast einen anderen Druck in der Küche als in der Agentur. In der Agentur hast du zwar auch Druck, auch wenn du eine Veranstaltung machst, aber du kannst ein bisschen mehr schieben. Also ich weiß noch, in meiner ersten Agentur, da haben wir regelmäßig Nachtarbeit gemacht und ich fand das schlimm. Also, dass wir nachts zum Teil, dass der Geschäftsführer wollte, dass wir auch als Projektleiter bis 2 Uhr da sind und irgendwelche Präsentationen fertig machen. Ich fand das unprofessionell und ich bin froh, dass wir in den ganzen Jahren, in den über 2 Jahrzehnten bei MK2, da gab es vielleicht mal 2 Momente, wo wir über 2 Tage, wo es mal eng wurde, weil ein Pitch war und noch Sachen geändert werden mussten, Optimierung, dass wir mal länger bleiben. Ansonsten hat sich das Agenturleben schon seit meinen Anfangszeiten positiv verändert.
Das ist ja vielleicht auch was, wo Küchen, sage ich jetzt mal, was von lernen können, wie man mit Kreativität umgeht. Wo das in der klassischen Küchenhierarchie ganz klar ist, dass kreativ nur die Spitze der Pyramide sein darf, ist das in Agenturen ja oft anders zumindest. Es wird von den einzelnen Mitarbeitern ja wesentlich mehr Kreativität erwartet schon fast. Und wie würdest du das beschreiben, wie du Kreativität förderst in deinem Unternehmen, in deinem Team?
Das ist, also man kann es eigentlich am besten, wenn man ein Brainstorming macht, wenn man sich zusammensetzt, wenn man die Aufgabenstellung sagt und dann lässt man es einfach laufen.
Ich finde das ein schönes Schlusswort. Maria, danke, dass du uns besucht hast. Danke für deine Zeit.
Nee, das ist mein Spruch. Ah. Danke für deine Zeit.
Es war schön. Schade, dass es schon zu Ende ist.